RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Weniger ist mehr. Aber weniger wovon und vor allen Dingen für wen? Es scheint, dass die Temperatur im Raum spürbar sinkt, wenn in Gesprächen andere zum Verzicht aufgefordert werden oder von den eigenen Verzichten mit großer Geste erzählt wird. Dabei ist Verzicht auf etwas zugunsten von etwas anderem ja ein notwendiger Teil unserer Entscheidungsfreiheit. Und angesichts begrenzter Lebenszeit ist der Schlagertext »Ich will alles« und zwar sofort nur selbstironisch lesbar. Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio, heute mit dem Berliner Religionsgespräch in Zusammenarbeit mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, dem Verlag der Weltreligionen im Surkamp Verlag und der Udo Keller Stiftung Forum Humanum. Verzichtsgebote in den Religionen werden mittlerweile gerne weichgespülten Wohlfühltheologien geopfert und die weitgehend säkularisierte Öffentlichkeit, ja, was fängt sie überhaupt mit einem Begriff an, der einen so schlechten Ruf genießt? Das möchte ich herausfinden mit einer literarischen Publizistin, einem politischen Publizisten, mit einem Politologen und einem Philosophen. Mal sehen, wo sich ihre Betrachtungen und Argumentationen kreuzen. Ottfried Höffe ist bei uns, emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Tübingen. 2023 erschien die Hohe Kunst des Verzichts, der die Hohe Kunst des Alterns vorausging und die Hohe Kunst der Weisheit nachfolgte. Im Untertitel »Kleine Philosophien« genannt, wegen des Umfangs und der essayistischen Form. Oder, Ottfried Höffe, ist beim Thema Verzicht das auch ein notwendiger Verzicht auf ein in sich geschlossenes Denksystem?
Das könnte man so sehen, aber war nicht mein primäres Interesse. Einmal, dass ich mit einem Essay, also einem Versuch, hier starten wollte und vor allem, dass ich nicht das machen will, was in der Philosophie sonst üblich ist, einen großen systematischen Entwurf. Diese kleine Philosophie hat sich mit Kritik der reinen Vernunft von Kant oder Metaphysik von Aristoteles nicht zu vergleichen und das war das Hauptinteresse. Ansonsten ist natürlich schon richtig. Wir sollen schauen, worauf es ankommt und wir haben dann, was ich die kleinen Verzichte nenne, wenn man aufs Rauchen verzichtet und manches andere. Aber es gibt die großen Verzichte, die viel wichtiger sind. Und die sind lebensnotwendig. Und ich fange gerne mit einem Verzicht an, den wir gar nicht als Verzicht wahrnehmen, nämlich dem Schaffen von Rechtsverhältnissen. Das Rechtsverhältnis, ein Rechtsstaat setzt voraus, dass wir auf private Gewalt verzichten, dass wir die Privatjustiz abschaffen und insofern einen Freiheitsverzicht vornehmen, aber um der Freiheit willen. Weil nur dieser Rechtsstaat dann schaut, dass dieser endlose Streit, den wir aus der Orestie kennen oder von den isländischen Sagas, dass der dann endlich mal aufhört und dass er dann gezähmt wird. Dann gestritten werden darf weiterhin, aber unter Bedingungen von Recht und äußeren öffentlichen Gewalten.
Verzicht lernen durch einen Schicksalsschlag und dadurch neue Freiheiten und auch Glücksmomente gewinnen, das hat Gabriele von Arnim beschrieben, in ihrem Buch »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand«. 10 Jahre lang hat sie ihren nach einem Schlaganfall pflegebedürftigen, kaum sprechfähigen Mann begleitet. Was haben Sie im Alltag als echten Verzicht wahrgenommen? Was mehr als Aufforderung, Gewohnheiten neu zu organisieren?
Das ist wirklich interessant. Ich habe mir natürlich überlegt, warum ich eigentlich eingeladen war und dachte, oh, wir reden über Demokratie und Verzicht, aber das tun wir sicherlich auch noch, weil ich das ein eminent wichtiges Thema finde. Ja, ich habe 10 Jahre lang meinen Mann gepflegt nach 2 Schlaganfällen. Er konnte nicht sprechen, nicht richtig sprechen, nicht lesen, nicht schreiben und nicht gehen. Und war also gefangen in sich, aber sein Verstand war da und zwar sehr hell und sehr leuchtend. Und ich konnte ihn auch einigermaßen gut verstehen. Und ich habe gerade überlegt, während Sie mich fragten, ich habe, wie gesagt, dieses Buch geschrieben. Ich glaube nicht, dass ein einziges Mal in diesem Buch das Wort Verzicht vorgekommen ist. Verzicht war überhaupt kein Thema. Es war natürlich Thema, dass ich unendlich viele Dinge aufgegeben habe und aufgeben musste. Ich konnte natürlich das Leben nicht mehr führen, das ich vorher gelebt hatte. Ich konnte zwar immer wieder ein bisschen arbeiten, aber relativ wenig. Und komischerweise habe ich es nicht als Verzicht in dem Sinne wahrscheinlich empfunden, aber nicht benannt. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wenn man in einer solchen Situation ist und eine solche Situation lebt, denkt man nicht nach Begriffen. Also sucht man nicht nach Begriffen, mit der man die Situation beschreiben kann. Das kommt dann Jahre später. Sondern man versucht erstmal nach Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen. Da hatte ich auch so ein paar Sachen, hatte ich mir dann schon überlegt, dass ich sagte, also ich will nicht hadern, weil ich gedacht habe, hadern, was nützt es? Ich wollte nicht einsam werden und nicht bitter werden. Wenn Sie wollen, Verzicht auf die drei Dinge, wie auch immer. Verzicht war kein Thema in dem Sinne für mich.
Die Forderung zum Verzicht meandert ja durch die politische Debatte. Derzeit eher als Spaßbremsenargument links der Mitte verortet. Das war nicht immer so. Verzicht gegen überzogene Ansprüche galt lange Zeit als Hort der Konservativen. Mit den Konservativen beschäftigt sich wissenschaftlich Thomas Biebricher. Er lehrt an der Universität Frankfurt am Main. 2024 erschien ein programmatischer Aufsatz, können Konservative verzichten. Wenn die Vokabel Verzicht mal hier, mal da auftaucht im politischen Diskurs, meint sie eigentlich was Verschiedenes oder erzählt sie nur, dass auch die ganzen programmatischen Wandlungen des politischen Spektrums damit eingefangen werden?
Also da gibt es sicherlich unterschiedliche Schattierungen von dem, was da genau gemeint ist. Und ich denke, da wird es sich auch noch lohnen, darüber zu sprechen. Um das kurz auszuführen, also die Konnotation, die wir, glaube ich, haben, ist ja, dass es einmal da um eine Uneigennützigkeit geht. Das müsste man erstmal hinterfragen, denke ich, weil es wurde auch schon kurz erwähnt, dass man ja zumeistens verzichtet, um irgendwas anderes zu erreichen. Und das bedeutet, das ist selten eigentlich gänzlich uneigennützig. Und darüber hinaus kann man sich natürlich auch fragen, ob es wirklich eine freie Wahlhandlung ist, immer zu verzichten eben. Ne? Und da müsste man auch nochmal über Schattierungen sprechen. Also in dem Moment, wo man genötigt wird zum Verzicht, auch möglicherweise einfach dadurch, dass ein bestimmtes Gut, das man erwerben will, sehr teuer ist und man deswegen darauf verzichtet, ist es aber eigentlich keine ganz freie Wahlhandlung. Auf das politische Feld, so die Großdiagnose wäre schon, dass interessanterweise eigentlich der Verzicht in gewisser Weise von rechts nach links gewandert ist. Auf jeden Fall ist es die Wahrnehmung, glaube ich, in der öffentlichen Debatte, dass das der Fall ist, weil wir gerade, wenn Sie sich den deutschen Kontext angucken, die Debatte ja so geführt wurde in den letzten 12 Monaten, aber auch darüber hinaus, dass von linker Seite, von grüner Seite immer wieder Verzicht eingefordert wird in allen möglichen Hinsichten. Aber von konservativer Seite, dass eigentlich immer wieder abgestritten wird, dass das erforderlich ist. Und das ist insofern natürlich schon interessant, weil Sie haben es gesagt, eigentlich traditionell der Verzicht im konservativen Ideenhaushalt, auch oftmals religiös vermittelt, schon eine sehr prominente Rolle eigentlich immer gespielt hat. Also die Vorstellung der Mäßigung, der Selbstdisziplin oder auch wenn man solche Vorstellungen sich vor Augen führt, wie die von Max Weber angeführte, dass es sowas wie eine aufgeschobene Bedürfnisbefriedigung gibt. Auch das gehört eigentlich zum konservativen Denken dazu, dass man heute auf was verzichtet, damit man morgen irgendwas anderes eben dann aber auch tatsächlich genießen kann eben. Ne? Aber davon hört man relativ wenig eigentlich aktuell, würde ich sagen, in der aktuellen Debattenlage. Und das ist schon erstmal bemerkenswert, finde ich, wie weit eigentlich die Verzichts- und auch die Verbotslogik oftmals miteinander verschränkt, wie weit es eigentlich von sich gewiesen wird von konservativer Seite.
Gottfried Höffe möchte schon Widerspruch anmelden, aber erlauben Sie mir erst den vierten.
Ja, das bitte ich darum, das wollte ich gleich sagen. Ich habe zwar ein Argument dazu, aber zunächst soll der Reigen zu Ende geführt werden.
Genau, also wenn wir uns fragen, wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir sind, dann überlegt der Journalist Georg Dietz in seinem Buch Kipppunkte, dass wir uns mit den 90er Jahren beschäftigen sollten, denn viele Krisen von heute sind mit ähnlichen Argumenten damals bereits diskutiert worden. Haben Sie den Eindruck, eine verzichtsvergessene Zeit geht zu Ende?
Habe ich das? Nein, ich würde es anders anfangen. Ich würde noch mal ganz kurz zum Thema von Herrn Biebricher noch mal vielleicht übergehen, weil es interessant ist, dass jemand, der so das konservative Denken beobachtet, dass es nicht auffällt, dass es natürlich ein Verzichtsparadigma gibt der konservativen Seite und was auf die 90er Jahre zurückgeht. Die 90er Jahre sind geprägt von verschiedenen Dingen. Eins ist ein Versprechen von historischer Erfüllung der Demokratie. Eins ist das Versprechen von mehr oder weniger ewigem Frieden. im kantischen Sinne plötzlich. Und eines ist aber auch ganz wichtig, was irgendwie dann immer nicht moralisch, sondern wirtschaftlich eigentlich benannt wird, aber natürlich eine moralische Forderung ist und bis heute Politik bestimmt, ist sogar Verfassungsrang, ist Austerität, also Sparpolitik von Seiten der Demokratie, ist irgendwie ein verblüffendes Ergebnis eines hedonistischen Zeitalters, was Wachstum und Konsum extrem propagiert hat oder letztlich als sinnhaft dargestellt hat. Natürlich ist es richtig, dass die Debatte so scheint, wie Herr Biebricher sagt, dass das von links gefordert wird. Das wird von rechts, Mitte-rechts extrem gut so inszeniert, würde ich sagen, dass die Unvernunft zur Vernunft erklärt wird und das Vernünftige als Verbotsdiktat benannt wird. Das kann man schon so machen. Das ist halt nicht besonders demokratieförderlich, würde ich sagen, und diskursförderlich und auch nicht besonders redlich. Für die Linke-Links-Parteien ist es schon eine Herausforderung. Sie müssen irgendwie arrangieren, demokratisch uns arrangieren, wie wir Verzicht plausibel, legitim und mehrheitsfähig machen. Einschneidendste Erlebnis dazu, das ich hatte, war tatsächlich, dass ich, bevor er Wirtschaftsminister wurde, eine Stunde mal mit Robert Habeck darüber geredet hatte, wie man das weniger mehrheitsfähig machen kann. Und er sagt, es geht nicht. Und das ist, glaube ich, falsch. Und ich glaube auch, dass es mehrheitsfähig ist. Es ist nur die Frage, wie kann man diesen Verzicht zu was Attraktivem machen oder wie kann man andere Formen von Glück definieren. Also wir haben genug Experten für Glück oder Lebenskunst hier auf dem Podium. Und das fände ich ein Ziel letztlich für eine politische Theorie letztlich des Verzichts, dass man ein System darauf aufbauen kann, was eben politisch nicht mehr verteilen kann, wie wir gerade erleben.
Wir sind mittendrin. Ottfried Höffe und Gabriele von Arnim, bitte.
Ich will dem Geinsweg widersprechen, was Sie gesagt haben. Für die 90er Jahre dürfte das zutreffen. Ich möchte nur den historischen Umfang erweitern. Wir wissen ja, der Austro-Konservativ stammt aus dem Französischen, wahrscheinlich von Chateaubriand geschaffen. Der hat dann die Zeitschrift Der Konservateur dann auch für eine Zeit gepflegt. Und der hat in Zeiten der französischen Reaktion darauf beharrt, dass man die Errungenschaften der französischen Revolution bewahrt. Also das gelungene Leistung bewahren ist der Hauptgegenstand von konservativem Verzicht oder überhaupt von konservativ im wörtlichen Sinne. Und wenn wir auch von der Bewahrung der Schöpfung gelegentlich reden, ist auch das gemeint. Das Bewahren ist entscheidend. Und es ist völlig richtig, dass in den 90er Jahren das geschehen ist, aber wir sollten schon den Mut haben, den historischen Horizont zu erweitern, um dann auch die Fragen, die wir dann auf die Politik von heute stellen, auch nicht uns festzulegen. Das hat mit Mitte links zunächst gar nichts zu tun, sondern die guten Dinge soll man bewahren. Bei anderen Dingen soll man schauen, ob man sie verändert. Und das ist im Einzelfall immer ganz schwierig, aber vielleicht doch eine vernünftige Maxime.
Ja, ich finde das Thema, was Sie, Herr Dietz, angesprochen haben, Vernunft und Verzicht, finde ich richtig spannend, weil das scheint ja nicht richtig gut zu funktionieren. Wir wissen ja, was vernünftig wäre, um unsere Erde zu bewahren, aber das wird halt sehr abgelehnt, unter anderem dadurch, dass wir inzwischen ein so neoliberales Staatsverständnis haben. Also der Markt wird es richten und der Staat darf ein bisschen ordnend irgendwie eingreifen. Aber so geht es, glaube ich, nicht. Und deswegen, was wir tun müssten, meiner Ansicht nach, wir müssten tatsächlich dieses Wort Verzicht, irgendjemand hat es, glaube ich, schon gesagt, vielleicht noch mal ein bisschen anders definieren und müssten außerdem es verbinden und verknüpfen mit einer Zukunftserzählung. Wir müssten erklären, warum Verzicht gut ist, warum es dem Einzelnen gut tut. Wir müssten nicht immer nur sagen, es ist dies, da müsst ihr, das kriegt ihr weniger, das kriegt ihr weniger, das wird teurer. Sondern müsste sagen, es gibt wunderbare Simulationen von Städten der Zukunft. Also da sitzen alle im Grünen und wunderbare Kanäle durchströmen die Städte und die Menschen sitzen und lächeln in einer Stadt, ist ja auch nicht selbstverständlich. Das sind so Bilder, die nie gemalt werden, außer von Architekten, von Zukunftsforschern, aber ganz bestimmt nicht von Politikern. Da fehlt wirklich das positive Zukunftsnarrativ. Und das dann mit dem Verzicht verbinden, also vielleicht weniger zu fragen, worauf glaubt ihr verzichten zu können, sondern zu fragen, wie wollt ihr leben?
Ich will kurz darauf eingehen, was der Dietz gesagt hat. Also es stimmt natürlich. Ich würde aber trotzdem da einen Unterschied machen und das geht zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Also weil die Schuldenbremse und die Austeritätspolitik Also gibt es ja gerade deshalb, weil man nicht davon ausgeht, dass man sich auf das tugendhafte Verhalten, sozusagen den selbstgewählten Verzicht verlassen kann. Also von institutionellen Akteuren, Politikern und Politikerinnen, aber eben auch von Bürgerinnen und Bürgern. Also das ist ja die Logik, dass wir alle irgendwelche Wahlgeschenke vermeintlich haben wollen. Also die Sorge ist doch die, dass man nicht allein auf Grundlage des Ordnungsrechts, wie das dann immer gesagt wird, also dadurch, dass wir, was weiß ich, Verbrennungsmotoren verbieten einfach, dass es nicht allein ausreichen wird, um tatsächlich diese planetarischen Grenzen eben nicht zu reißen, sondern es ist wirklich um entgegenkommende Verhaltensdispositionen geht, dass jeder und jede von uns sozusagen von sich aus immer schon denken, nee, das kann ich eigentlich nicht wollen. Das ist eine Vernunftformulierung vielleicht. Da möchte ich aus freien Stücken in gewisser Weise drauf verzichten, auch wenn es nicht verboten ist. Ich denke auch, Frau von Arnim, dass Sie recht haben, dass es natürlich schon darum geht, dass man einen Verzicht mit einem positiven, in die Zukunft gerichteten Narrativ verbindet. Weil es ist, politisch gesehen ist es einfach ein schwieriger Diskurs, weil der klassische Verzichtsdiskurs ist, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Die Gefahr, die unter anderem da drin steckt, ist natürlich, dass alle Leute dann sehr genau drauf gucken, wer denn jetzt eigentlich den Gürtel enger schnallen muss eben. Wo fallen denn diese Bürden an? Und da gibt es politische Episoden, wo das politischen Akteuren sehr stark auf die Füße fällt. Also gerade im Zuge der britischen Austeritätspolitik der 2010er Jahre beispielsweise, ist ein großes Thema. Alle müssen dazu beitragen, alle müssen sparen und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt wird der Steuersatz der Vermögenden eben dann im Zweifelsfall noch gesenkt eben. Ne? Und das ist dann natürlich ein fatales Zeichen. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr, die drinsteckt in solchen Diskursen. Aber was man auf jeden Fall anbieten muss, ist, man muss sagen, man verzichtet zu irgendeinem Zweck eben, um irgendwas zu erreichen, irgendein Ziel, das in der Zukunft zu erreichen ist. Und dann kann es möglicherweise auch politisch erfolgreich sein.
Ja, und dann spielt natürlich das Thema Gerechtigkeit auch eine Rolle, was Sie ja eben auch angesprochen haben. Nehmen wir doch diese ganze Bürgergelddiskussion jetzt. Ich kann das inhaltlich wirklich gar nicht genau beurteilen, ob das eine richtige Diskussion war oder nicht. Aber die Tatsache, dass man über Bürgergeldentzug oder Minderung und so weiter spricht, ohne darüber zu reden, über Steuererhöhungen für die Überreichen, das fand ich bodenlos. Also wie soll man denn um Himmels Willen diesem Staat trauen, der sagt, wie Sie sagen, alle den Gürtel enger schnallen, aber es werden immer die dicksten Bäuche haben, werden ausgelassen. Das geht irgendwie auch nicht.
Wir sind schon in die Details eingedrungen, wenn wir, Ottfried Höffe, uns, Sie haben das mal so schön formuliert, mit dem Weltmoralerbe befassen, also mit dem, was seit Jahrtausenden Menschen denken, dann hatte ja auch Verzicht nie diese negative Konnotation, die wir jetzt hier in der Gegenwart wahrnehmen, sondern war ja immer auch, wie soll ich leben, wie kann gelingendes Leben organisiert werden?
Ich meine, da haben Sie völlig recht und da vielleicht eine kleine Anmerkung noch zu der Sache mit der Theologie und den Religionen. Das ist zwar richtig, aber als ich mein Buch vorbereitet habe, habe ich auch die theologischen Wörterbuche genommen. Und das Lustige ist, wir finden irgendwo den Ausdruck Verzicht. Die Theologen, würde ich mal so sagen, die verzichten nicht darauf, sondern sie trauen sich nicht mehr, über etwas zu reden, was vielleicht wirklich zur Religion gehört. Aber zu dem anderen, natürlich ist die säkulare Tradition sehr viel älter. Denken wir doch an unseren Naturphilosophen, Mathematiker und sieben Weisen Thales, mit denen er gar nichts im Übermaß. Das ist eine Forderung, die er stellt und die von anderen Leuten wiederholt werden. Und das ist ja ganz entscheidend, dass wir haben. Wir haben zwei sozusagen anthropologische Gefahren, zwei Grundgefahren. Das eine ist die Hybris, der Übermut, muss der Ikarus, der eben dann abstürzt. Und das andere ist, dass wir die Pleonexie, das immer mehr wollen. Das ist so entscheidend, dass wir das bis in die Märchenwelt verfolgen können. Die kennen ja das Märchen von Fischer und seiner Frau, der zunächst in einer ärmlichen Hütte lebt, dann einen Fisch fängt, der ein verwunschener Prinz ist und um das Leben zu retten, verspricht er ihm immer bessere Sachen. Und das geht dann in den Palast, am Ende will er Kaiser und Papst werden und dann will er noch wie Gott werden. Und dann landet er, wo er hingehört, oder nicht hingehört, aber wo es dann angefangen hat, nämlich wieder in der armen Hütte. Aber ein Stichwort, was vielleicht eine gewisse Ergänzung ist zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, wir brauchen positive Erzählungen, ist für mich das Stichwort Enkelgerechtigkeit. Wir haben doch alle das Gefühl, wir sollten unseren Kindern und den Kindeskindern mindestens so viel hinterlassen, wie wir geerbt haben. denen soll es eigentlich besser gehen. Und zur Enkelgerechtigkeit würde es gehören, dass wir die Welt, und zwar sowohl die soziale Welt als auch die planetarische, die Umwelt- und Klimaschutzwelt, mindestens so gut hinterlassen, wie sie ererbt haben. Und wenn wir bestimmte Dinge sozusagen verbrauchen, wie fossile Energien, da brauchen wir Alternativen. Aber die Alternativen müssen heute schon da sein und nicht sagen, in 20 Jahren haben wir die. Und wir müssen auch den Preis für die Alternativen kennen. Wir müssen etwas, was ich mal Risikoforschung genannt habe, betreiben, um zu sehen, welche Nachteile das und welche Vorteile. All das gehört zu dem weiten Stichwort der Enkelgerechtigkeit.
Aber Georg Dietz, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Das ist auch etwas, was man in den 80er und 90er Jahren schon gesagt hat. Liegt es also an der Trägheit der Akteure oder an der Trägheit derjenigen, die die Akteure wählen? Oder liegt es auch an Strukturen, die verhindern, dass wir diesen Pfad des immer mehr verlassen?
Ich finde es wahnsinnig interessant, erstmal jetzt hier zu sitzen und zu verstehen, warum es das Religionsgespräch ist, weil ich mich plötzlich ertappt fühle als Pfarrerssohn, irgendwie das Ganze nochmal ein bisschen von anderer theologischer Seite zu aufzufächern, aber dazu vielleicht gleich mehr. Ich frage mich so ein bisschen, wir haben 3,5 oder 2,5 Publizisten hier auf dem Podium, also frage ich auch gerne in die Runde. Also ich glaube, dass die Medien eine große Rolle gespielt haben in der Frage, wie wird über den Klimawandel berichtet, wie wird über die Entwicklung einer gerechteren Welt berichtet. Es gab alles, was jetzt verhandelt wird, schon in den frühen 90er Jahren, speziell irgendwie beim Klimagipfel in Rio, wo es irgendwie auf der einen Seite den großen Gipfel der Staats- und Regierungschefs gab und dann gab es einen Gegengipfel der indigenen Bevölkerungen, durchsetzt mit Popstars wie Bianca Jagger, spirituellen Führerpersönlichkeiten, was, glaube ich, eine relativ wichtige Rolle spielt, auch zu verstehen, wie man, wie Frau von Arnim sagt, irgendwie Verzicht positiver konnotieren könnte. Und das ist vielleicht auch die Verbindung zum Pfarrersohn und zum Religiösen. Also interessant ist zu versuchen zu verstehen, wie man das aufladen kann, diesen Begriff und erweitern kann und wie Frau von Arnim gesagt hat, auf eine Zukunft hin auszurichten oder auf die Frage der Gegenwart, wie wollen wir leben. Und da sind so Begriffe, glaube ich, die auch altmodisch sind und die vielleicht von rechts nach links gewandert sind, relevant wie Demut oder auch Askese, was sich dann wiederum mit spirituellen Dimensionen verbindet. Also ich glaube, dass Verzicht auf eine säkulare Weise extrem ein stumpfes Narrativ ist. Also ich glaube, es braucht eine andere Sprache, ein anderes Versprechen, eine andere Ansprache, ein anderes Ethos, dass man gesamtgesellschaftlich oder gesamtheitlich fast umformuliert, wie wir leben wollen.
Nun lässt sich ja auch religiöse Sprache säkular beerben. Das wäre eine Möglichkeit. Die Frage ist, können auch religiöse Rituale säkular beerbt werden, um Verbindlichkeit auch herzustellen in Gruppen? Das wäre sozusagen der Punkt, warum wir heute das beim Religionsgespräch behandeln und kein Theologe auf dem Podium sitzt. Gabriele von Arnim.
Ja, das Wort Verlust ist überhaupt noch gar nicht gefallen. Weil wenn wir von Verzicht reden, reden wir ja auch Verlust. Und es gibt ja dieses wirklich sehr interessante Buch von Andreas Reckwitz über Verlust, dass er sagt, wir müssen uns genau eben daran gewöhnen, dass es nicht immer weiter nach vorne geht. Also die Kinder es nicht immer besser haben, als wir es jetzt gehabt haben in diesen Nachkriegsjahrzehnten. Und dass man sich auch damit auseinandersetzen muss und dass man gucken muss, ob wir diesen Verlust einfach lernen müssen zu akzeptieren, um überhaupt noch ein Leben ermöglichen zu können. Und ich denke, das sind so Themen, die auch viel zu wenig noch bisher besprochen werden. Was bedeutet es eigentlich, wenn man aus dieser Sicherheit heraus, den Kindern wird es besser gehen als mir, wenn das verloren geht? Und wenn plötzlich dadurch auch ein Verlust an Selbstgefühl entsteht und ein Verlust entsteht dafür, wozu versuche ich eigentlich noch dieses Leben auf irgendeine Art und Weise gut zu leben, wenn es meinen Kindern sowieso nicht vererbt werden kann.
Man kann natürlich sagen, unseren Kindern wird es nicht so gut gehen wie uns, aber es ist ja immer noch ein Gut, das man anstreben könnte, dass ihnen eben nicht so wahnsinnig viel schlechter gehen muss eben. Ne?
Das sagen wir mal.
Ja, also, aber das hängt ja eben gerade davon ab. Und da würde ich eben sagen, da geht es schon darum, dass eben immer verzichtet wird, um ein höher geschätztes Gut eigentlich letztendlich zu erreichen. Also die Ökonomen würden sagen, wir verzichten immer, um irgendwas anderes zu erreichen. Das ist immer eine Transaktionslogik, um die es eigentlich geht eben. Ne? Und tiefer wurzelt im Religiösen, also weil da geht es um alles. Also sie verzichten wegen ihres Seelenheils. Und deswegen hat es so eine massive Zugkraft, wie Sie gesagt haben. In dem Moment, wo das wegfällt, haben sie eine andere Drohkulisse. Es gibt ja noch so ein paar andere, modernere Schattenseiten, die aber auch dazugehören, nämlich dass man den Verzicht inszeniert eben. Ne? Und das ist ja auch ein Grund dessen, warum der vielleicht im Moment keinen so idealen Ruf genießt. Also weil doch der Verdacht im Raum steht, dass in bestimmten Milieus möglicherweise der demonstrative Verzicht eben geübt wird, um sich abzuheben von anderen Milieus und darzulegen, was man für ein guter Mensch ist eben letztendlich. Dass es einerseits Milieus gibt, die sagen, schaut her, ich esse kein Fleisch, weil ich an den Planeten denke und so weiter und so fort und ich kaufe nur Bio ein und so weiter. Und diejenigen, die es im Zweifelsfall nicht leisten können, dann eben auch noch damit mit der Beschämung leben müssen, dass sie irgendwie nur billiges Fleisch kaufen können und dann aber eben auch noch irgendwie den Planeten kaputt machen oder sowas.
Und es gibt süddeutsche Ministerpräsidenten, die dann ihren Fleischkonsum posten als Antwort darauf.
Das gibt es natürlich auch.
Das Forum heute mit dem Berliner Religionsgespräch aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Zusammenarbeit mit dem Verlag der Weltreligionen im Suhrkamp Verlag und der Udo Keller Stiftung Forum Humanum. Es geht um das Thema Verzicht. Mit dabei der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher aus Frankfurt am Main, die Publizistin Gabriele von Arnim, der Journalist und Publizist Georg Dietz und Ottfried Höffe. Emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Tübingen. Und der führt das Gespräch jetzt fort.
Wir sind uns wohl einig, ohne es aussprechen zu müssen, dass es auf Vernunft und Aufklärung ankommt. Die Frage ist nur, wieso setzen die sich nicht durch? Ich erinnere diese große Publikation auf Club of Rome. Da gab es eine Zeit ein großes Erschrecken und das ist wieder verschwunden. Brauchen wir sozusagen alle 20, 30 Jahre ein neues Erschrecken, um weiterzukommen? Muss der UNO, es gab zunächst den Völkerbund, dann gab es dort trotzdem die Weltkriege, dann haben wir vielleicht einen neuen Versuch gemacht. Und so sehr ich ja auch dann Kantianer bin, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das ist eine Frage eben der Courage, nicht der Bildung, sondern des Selbstdenkenwollens. So sehr wundere ich mich, warum die Menschheit ja wie tranquiler Trampeltreu vorwärts geht, mit Trippelschritten und im Grunde nach, die Märchen kennen Sie ja vielleicht, im Jahr zu spät kommt. Wir wissen von den riesen Raubbau an der Natur und auch anderen Dingen im Bereich der Gesellschaft. Wir wissen, welche enormen Veränderungen da notwendig sind. Mit Rilke, du musst dein Leben ändern. Und wir haben es dann vorübergehend und einige Schichten machen es vielleicht. Aber es hat sich nicht weltweit durchgesetzt. Und da bleibe ich skeptisch, so sehr wir es müssen. Und zu warten, dass es uns noch schlechter geht, ist natürlich auch eine zynische Erwartung.
Die Frage ist natürlich auch das Menschenbild. Also Sie haben vorhin gesagt, wenn ich das jetzt richtig zitiere, die Menschen verstehen es nicht oder wollen nicht verstehen, wozu sozusagen der Verzicht, um dann ein höheres Gut, in diesem Fall also das Überleben der Erde, zu akzeptieren. Aber haben wir es denn jemals wirklich, also haben Politiker es jemals wirklich probiert? Ich habe immer gedacht, in der Zeit, als Merkel sagte, dieses Wir schaffen das und dann eben nicht die Blut- und Schweiß- und Tränenrede gehalten hat, sondern einfach davon ausgegangen ist, es wird schon gehen. Es ist ja nicht mal probiert worden. Es ist nicht probiert worden, ob wir nicht alle bereit gewesen wären, auf Dinge zu verzichten, um diese, in dem Fall ging es um Flüchtlinge, um auch da die Krise auf irgendeine Art und Weise zu bewerkstelligen, auch durch eigenen Verzicht. Es probiert ja keiner. Deswegen denke ich manchmal, wir reden so leichtfertig von den Leuten, die das nicht verstehen. Vielleicht müssten wir es viel öfter probieren. Vielleicht bin ich ja idealistisch, aber ich glaube, das sollte man mal tun.
Na, ich wollte nur was zum Philosophen Höffe sagen, dass es die menschliche Natur gibt einerseits und es gibt, was Menschen tun. So, und was in den 90er Jahren passiert ist, ist zum Beispiel eben, dass es eine breite Kampagne gab, die bis zum Wirtschaftsnobelpreis reichte, von, wie es Naomi Oreskes nannte, Merchants of Doubt. Also es wurde mit Zweifel durchsät. Heute heißt es Post-Truth, damals war es Koch Brothers, waren die ähnlichen Akteure wie heute, die damals angefangen haben, ganz systematisch zu streuen, dass es vom Individuum abhängt, dass es nicht strukturelle Gründe sind, dass es nicht die Ölindustrie ist, dass es nicht unsere Art des Wirtschaftens ist, unsere Art zu leben, sondern dass es eben individualisiert wird. Also so dass das nicht überraschend ist, warum der Mensch so schwach ist, sondern es gibt schon Kräfte der Macht und der Interessen, die massiv wirksam sind und die, glaube ich, immer noch mitgedacht werden müssen in jedem Verzichtsdiskurs, der letztlich Verantwortung moralisiert und individualisiert.
Wir finden uns natürlich alle, abgesehen vom Podium, als schlecht, Und wir haben nicht versucht, was Sie behauptet haben, aber das glaube ich einfach nicht. Wenn Sie schauen mal auf die Daten, etwa 45% der Deutschen sind ehrenamtlich tätig. Das ist unendlich viel. Und in Gesellschaften, die sowas nicht haben, diese Tradition, wie ein Teil der arabischen Länder, die tun sich auch ganz schwer, eine Demokratie oder eine Bürgergesellschaft aufzubauen. Und was geschieht im Ehrenamt, ohne dass vom Verzicht geredet wird? Da wird gearbeitet im Verein, in Sportvereinen, in Musikorchestern, Chören, in der Betreuung von Asylanten, von ausländischen Studenten und so weiter, ohne das zu machen, was sonst immer kommt, eine finanzielle Entschädigung. Ein so selbstverständlich gewordene Verzicht auf finanzielle Entschädigung, den sollten wir aus den Diagnosen unserer Gesellschaft nicht wegdenken. Insofern leben wir nicht nur in einer Ellbogengesellschaft, wir leben auch in einer Gesellschaft der Solidarität und in einem so selbstverständlichen. Das sind nicht die Leute, die das groß in die Zeitung bringen, die machen das vor Ort und die machen das mit einer gewissen Selbstverständlichkeit.
Also ich würde nur noch ganz kurz ergänzen zu dem, was Sie vorher besprochen haben. Also die Frage, warum die Menschheit nicht jetzt irgendwann auf einen vernünftigen Pfad einschlägt und dem Klimawandel begegnet und so weiter, obwohl wir es schon so lange hören. Ich meine, ein Problem besteht einfach darin, dass wir es schon so lange hören und seit 1972 hören, dass es 5:12 ist. Also das nutzt sich natürlich ab, weil es ja jetzt auch schon 2025 ist und es ist immer noch 5:12. Wenn wir einmal sagen, also es hängt am privaten Verzicht auch aus eigenen Stücken und so weiter, kann natürlich jeder und jede von Ihnen jetzt irgendwie nach den Regeln der ökonomischen Vernunft sagen, das macht aber eigentlich keinen Unterschied, also ob ich jetzt Müll trenne oder nicht beispielsweise, weil wenn alle anderen den Müll nicht trennen, dann macht es überhaupt keinen Unterschied, ob ich das mache oder nicht. Genauso gut kennen Sie es auch aus der politischen Debatte, dass gesagt wird, was macht das schon für einen Unterschied, wenn wir die Kernkraftwerke abschalten, wenn alle anderen diese Kernkraftwerke immer noch am Laufen halten. Und das sind natürlich schon Probleme sozusagen kollektiven Handelns, die da eine Rolle spielen. Dann kann man sagen, naja, da müssen sich eben alle Länder koordinieren eben, ne, und Regeln vereinbaren zu Emissionsrechten und so weiter und so fort. Aber das ist eben wahnsinnig schwierig und wissen Sie natürlich auch. Und da geht es ja auch gerade um die Verteilungsfragen. Ja? Also da wird ja dann in gewisser Weise Verzicht eingefordert. Aber die Frage ist, wer verzichtet eigentlich wie viel? Und da ist eben ja großes Konfliktpotenzial und deswegen kommt man da nicht unbedingt weiter. Und ich glaube, abgesehen von dem, was Herr Dietz gesagt hat, was ich auch sehr wichtig finde, nämlich die große Desinformationskampagne, die heute noch stärker ist, als sie eben schon vor 30 Jahren war, abgesehen davon gibt es eben immer auch noch den Eskapismus, den man hat im Sinn von, es werden sich irgendwelche technologischen Lösungen im Zweifelsfall finden. Es wird durch Geoengineering oder sonst irgendwas gehen und wir dürfen nicht sozusagen den Fehler machen, unser politisches Kapital auch dafür zu verbrennen, dass wir sagen, wir müssen alle verzichten oder sowas. Weil das ist ein kostenträchtiger politischer Diskurs, den man führt in gewisser Weise. Es gibt ja viele Leute, die sagen, es ist sowieso schon, der Zug ist schon abgefahren. Alles, was man machen kann, ist eigentlich noch sozusagen die Effekte des Klimawandels abmindern durch technologische Mittel und gar nicht so sehr die Forderungen nach individuellem Verzicht, weil so kann man es natürlich auch drehen.
So wie Sie es gerade beschrieben haben, ist es eben nicht noch 5:12, sondern in manchen Bereichen auch schon 5:12. Das zu vermitteln ist offenbar unglaublich schwierig. Mag ja sein, dass eines Tages irgendeine unglaubliche Erfindung gemacht wird, die uns, wie gesagt, den Planeten rettet. Aber ich finde es falsch zu sagen, wir lassen unsere Atomkraftwerke, die anderen haben sie ja auch, weil irgendjemand muss ja schon mal anfangen, irgendjemand muss ja schon mal gucken, also wie lebt man damit, wie kann man mit den erneuerbaren Energien auffangen, was wir da verlieren. Und es ist nicht immer, finde ich, bei solchen Schritten das Wichtigste, dass man eine Vorbildfunktion hat oder dass man etwas wirklich erreicht, sondern dass man sie überhaupt gemacht hat. Dass man überhaupt die Überlegungen angestellt hat, dass man ein Fundament, ein gesellschaftliches Fundament gegründet hat, auf dem man solche Entwicklungen weiter aufbauen kann und dass es ein Fundament gibt, die auch begriffen haben und dass man tatsächlich diesen Weg jetzt gehen muss. Und insofern finde ich immer das Argument, ach, es nützt ja eigentlich doch nichts, das verfängt bei mir eigentlich nicht so recht, weil ich denke, es wird ein paar Leute geben, bei denen es etwas in Bewegung setzt.
Zumal eine Sollensethik ja auch nicht unbedingt nur danach fragt, ob es wirkmächtig ist, was ich tue.
Ich wollte nur sagen, dass ich glaube, das ist wichtig zu sehen. Das ist auch vielleicht eine Lektion der Beschäftigung mit den 90er Jahren, die ein Epochenbruch waren. Es wird von Zeitenwende ab und zu geredet. Aber ich glaube, wir sind an einem Epochenbruch wieder. So, das heißt, wir können uns überlegen, dass wir weitermachen mit bestimmten Wirkweisen, individuellen Handeln, so dass wir versuchen, gemeinschaftlich entweder mit den Problemen umzugehen oder eine neue Art von Zukunftsvision zu entwickeln. Das hat mit der Demütigung wahrscheinlich der menschlichen Natur durch die künstliche Intelligenz zu tun, die Verzichtdiskussionen vorantreiben wird. Es hat mit der Demütigung zu tun, die noch nicht hier angekommen ist, dass der Westen massiv politische oder epistemische Macht oder moralische Macht verloren hat. Das heißt, wir sind schon in einer neuen Zeit und können uns mit diesen Begriffen weiter beschäftigen. Wir können aber auch versuchen, eben alte Begriffe neu aufzuladen. Und ich habe als Herr Biebrich und Frau von Ahnen gerade gesprochen und gedacht, also es gibt natürlich also individuelles Verzicht, kollektive Solidarität. Es ist nicht so anders eigentlich. Das kann man auch so benennen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, diese neue Zeit so zu definieren, auch im Gegensatz zur neoliberalen Epoche, dass es massiv kollektiv oder gemeinschaftlich zu tragen sein wird, was wir erleben. Und dass es die einzige Möglichkeit ist, eigentlich über Verzicht, Solidarität, Zukunft nachzudenken.
Es ist sicher begrüßenswert, wenn 1 bis 1,5% der Weltbevölkerung der anderen Welt zeigt, was eigentlich der bessere Weg wäre zum Klimaschutz und Umweltschutz. Aber dass die Welt wirklich gerettet wird, wenn man das pathetisch so mal sagen will, setzt voraus, dass die Mehrheit der Welt dem zustimmt. Wir brauchen also international am Ende globale Vereinbarungen. Und das ist, was Max Weber sagen würde, harte Bretter bohren. Wir können vielleicht, obwohl es sich auch nicht gelingt, uns 85 Millionen überzeugen, aber damit haben wir noch lange nicht die Inder, die Chinesen, die US-Amerikaner und so weiter damit überzeugt. Dieses harte Bretter überzeugen ist aber trotzdem nicht ganz so belanglos, wenn Sie aufs Völkerrecht schauen. Am Ende muss es ja ein Völkerrecht machen. Das Völkerrecht wird mit jeder Auflage eines Lehrbuches, jedes Lehrbuch wird dicker. Aber nicht, weil die Autoren älter werden und damit geschwätziger, sondern weil die Materie, die völkerrechtlich geregelt wird, breiter und tiefer wird. Wird also immer mehr schon geleistet. Und das sollen wir nicht ganz vergessen. Dass es zu wenig ist, wissen wir. Aber wir sollten aber sehen, es ist schon vieles geschehen. Und wenn wir schauen, was im letzten Jahrzehnten im Völkerrecht sich getan hat, und das ist auch ein bisschen Verzicht. Wir müssen vom Umweltschutz als einzigem Thema mal wegkommen. Das ist der Verzicht vieler Staaten auf Souveränität. Völkerrecht bedeutet, auf Souveränität zu verzichten, und das ist ein unendlicher Verzicht. Denn wer will das schon? Wenn ein Volk sich selber eine Rechtsordnung geschaffen hat, die demokratisch gestaltet ist, wieso soll sie sich in die Hände eines anderen Gremiums geben, von dem sie nicht mal wissen, ob die es besser machen? Andererseits geht es heute nicht anders. Aber was unsere Vorfahren nicht gekonnt haben, müssen wir auch in kleinen Schritten zu machen lernen.
Also ich würde nur noch mal vorschlagen, ohne jetzt irgendwie der Moderator sein zu wollen, aber also wenn wir es noch mal ein bisschen zurücknehmen aus dem politischen Kontext und uns einfach noch mal fragen, ob man denn nicht Verzicht auch wirklich üben kann aus Gründen, die irgendwas mit der Verschönerung der eigenen Existenz zu tun hat. Das finde ich schon eine interessante Frage irgendwie. Also ob das nicht vielleicht eigentlich ein Motiv sein kann, dass man aus freien Stücken Verzicht übt, weil man wirklich glaubt, dass man dadurch eigentlich die eigene Existenz, die Persönlichkeit oder was auch immer eben verschönert oder weniger hässlich macht.
Sie haben eine meiner Karten nicht gelesen, aber quasi antizipiert, die ästhetische Frage des Ganzen. Ich füge etwas zu, was ich gelesen habe in dem Buch Trost der Schönheit von Gabriele von Arnim, dass sie sagt, wenn sie morgens die Nachrichten gehört hat, und die sind ja dann meistens nicht so, dass man hurra ans Frühstücksbuffet geht, dann ein Gedicht liest, sozusagen als Gegenentwurf dazu. Auch das unterbricht ja dieses 24-7. Auch das ist Verzicht auf permanent dabei zu sein, permanent online zu sein.
Ich weiß nicht, ob ich das Verzicht nennen würde. Das ist ja Rettung. Ja. Das ist ja wirklich Selbstrettung, was ich da mache, wenn ich nicht 24 Stunden Nachrichten angucke, weil dann bin ich ja irgendwie nur noch in der Verzweiflung und da will ich ja nicht bleiben. Weil ich habe auch ein Motto für mich, und das heißt, ich will auf Zerstörung nicht mit Selbstzerstörung antworten. Also muss ich irgendwie gucken, wie ich davon wegkomme und wie ich trotzdem sozusagen selber Kraft behalte, um auch Kraft wieder abgeben zu können. Wie eine amerikanische Freundin hat neulich zu mir gesagt, wir in unserem Alter haben eine einzige Aufgabe, und das ist, uns mit Freude zu füllen, to fill ourselves with joy and give it off to family, friends and others. Also und dann verschenken an andere. Und das finde ich auch sehr wichtig. Und deswegen finde ich auch, ihre Bemerkung interessant, dass man sagt, oder wie kann man es Menschen begreiflich machen, dass Verzicht etwas sein kann, was das Leben bereichert. Also ich habe zum Beispiel das, aber da müssen Sie bitte mir weiterhelfen, auch an das Amor Mundi gedacht. Also eigentlich hat doch Verzicht auch mit Amor Mundi zu tun, mit der Liebe zur Welt, mit der Liebe zur Menschheit insgesamt. Aber das sind ja alles so Dinge, die man nach dem Motto, das es ja gibt in der Forschung über soziale Proteste, das heißt, mir fällt der Name von dem Mann natürlich nicht ein, der immer sagt, promote hope, not fear. Also man soll bitte mehr über die Hoffnung als über die Furcht reden, damit man die Menschen positiv motiviert, an bestimmten Dingen mitzuarbeiten und bestimmte Entwicklungen mitzuhelfen, zu gestalten.
Zu dem Thema der Steigerung des Lebens durch Verzichte kommen, würde ich gerne unseren großen Moralkritiker und Christentumskritiker Friedrich Nietzsche zitieren. Friedrich Nietzsche spricht von drei Prunkworten und damit veredelt er drei Dinge, die wir normalerweise nur negativ sehen, nämlich einmal die Armut, zweitens die Demut und drittens die Keuschheit. Armut bedeutet nicht nach dem Muster von Diogenes in der Tonne, dass wir mit einer Tonne als unser Wohnort zufrieden sind, das ist völliger Unsinn, sondern dass wir auf die Dinge verzichten, die wir nicht brauchen. Also finanziell uns einschränken, auch materiell uns einschränken und dann merken, das ist doch viel schöner, das Leben, als wenn wir Angst haben, dann bestohlen zu werden oder dass unsere Aktienkurse runtergehen und vieles andere. Und Demut ist ja sozusagen der Gegenpol gegen die Hybris. Das heißt nicht so, dass man so brav vor irgendeiner Autorität niederkniet, sondern dass man die Hybris, die im Menschen steckt, die Gefahr des Übermutes, dass man die ja einschränkt mindestens. Und so Keuschheit sagte von Nietzsche, das man ja gar nicht erwartet, sagte, das ist wie in einer guten Ehe. Die ist kein Gegensatz zur Sinnlichkeit, sondern eine, könnte man sagen, jetzt vernünftig, souverän gepflegte Sinnlichkeit. Und da sollte man vielleicht die gesamte Verzichtsdebatte setzen. Wir wollen uns hier nicht einschränken, sondern wir wollen unsere menschlichen Kräfte in einer Weise pflegen, dass sie sozusagen nachhaltig zur Verschönerung und zur Bereicherung unseres Lebens führen.
Vernünftige Sinnlichkeit, darüber muss ich nachdenken.
Ja, und also ich will nur ganz kurz das ergänzen, also weil ich meine, das ist jetzt eine Deutung von Nietzsche, die man schon so machen kann, aber wir wollen auch nicht zu sehr ins Detail gehen vielleicht, aber also gleichzeitig ist er ja schon so einer der großen Kritiker der asketischen Ideale und damit ja eben gerade irgendwie das Verzichtsparadigmas eben. Und also hat er immer wieder darauf hingewiesen, dass möglicherweise da auch sinistre Motive eine Rolle spielen, wenn immer wieder eingefordert wird, dass man eben Askese üben sollte und der auch immer wieder auf die Lustfeindlichkeit, auf die Lebensfeindlichkeit, die möglicherweise auch da drin steckt als Motiv, hingewiesen. Aber genau, dann muss man es wahrscheinlich anders wenden und man muss tatsächlich eine vernünftige Sinnlichkeit. Dann.
Und man soll auch nicht vergessen, was eigentlich Askese ist. Das ist nicht, was wir heute verstehen. Das heißt üben. Eine körperliche und geistige Übung, mit der man die Lebenshaltung gewinnt, die man eigentlich gewinnen will. Und dass man die Brust klopft, dass man freitags fastet oder auch nicht fastet, ist nicht belanglos, aber relativ nicht sekundär, sondern tertiär dagegenüber.
Ich bin nur bei Herrn Biebricher auf eine gewisse Weise ist es irgendwie schön, wäre abstrakt oder philosophisch über Askese oder Verzicht zu reden, tut mir nur schwer in einer gesellschaftlichen Analyse, wo das eben eine Avantgarde der Reichen ist, dass die das praktizieren. Das sind einfach Widersprüche, die man reflektieren kann oder sollte vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, in welcher Zeit wir leben und wo das hingeht. Das kann man auch als Avantgarde sehen und dass es dann irgendeine Funktion hat, irgendwie, dass es sich demokratisiert. Aber was ich zurzeit sehe, sind Fastenkliniken, vor allem im schönen Süddeutschland, wo Menschen für einige tausend Euro am Tag fasten und Schweigeklöster, wo meine sehr reichen Freunde sehr gern hingehen, wo sie für viele tausend Euro die Woche schweigen und leiden, weil sie irgendwie in sehr unbequemen Positionen sitzen müssen.
Ich habe eine Frage an Sie. Ist die Diffamierung des Verzichts heute für Sie ein Kipppunkt?
Ja. Also wenn ich sehe, dass eine Partei wie die Grünen nicht in der Lage ist, voller Selbstrespekt, voller Logik auch eine Kampagne oder Wahlkämpfe auf Begrifflichkeiten oder Denkmustern aufzubauen, die sie vertreten würden, wenn sie nicht in der öffentlichen Sphäre aktiv wären. Und wenn ich sehe, wie das kollabiert, dann ist das ein Kipppunkt von Vernunft, der für eine irrationale Zeit relevant und relativ dreuend ist, würde ich sagen. Und,
jetzt werden natürlich manche Fragen: Warum findet dieses Gespräch als Religionsgespräch statt? Wir haben uns dazu verpflichtet, eher nicht mit göttlichen Offenbarungen zu sprechen, sondern allein über die Vernunft an das Thema heranzugehen. Wie können wir möglicherweise religiöse Praxen, religiöses Denken säkular gewendet beerben? Brauchen wir sozusagen über religiöse Institutionen Räume, in denen wir Trost und Hoffnung leben lassen?
Ich glaube unbedingt, dass wir diese Räume brauchen und Rituale brauchen. Ich weiß nicht genau, wie sie entstehen sollen. Das sind halt kirchliche Kontexte, wie Sie sagen. Das sind Rituale, die auch praktiziert werden, die auch mehr und mehr nicht nur von reichen Menschen praktiziert werden. Lange Laufen, Wanderungen wie christliche Pilgerwege. Also, dass man das versucht, glaube ich, in ein Lebensmodell einzubinden und gesellschaftliche Räume zu schaffen. Ich glaube, es gibt extrem, auch ein Produkt der letzten 40 Jahre, würde ich sagen, seit den 90er Jahren, einen extremen Rückzug von Öffentlichkeit und von Gemeinsamkeit und von öffentlichen Räumen, die eben nicht kommerziell konnotiert sind. Das heißt, es gibt kein gesellschaftliches Lernen. Also was mich sehr beschäftigt gerade, ist irgendwie, warum wir leben in einer Gesellschaft, die so eine Wissensexplosion durchlebt, ohne Möglichkeiten außerhalb des RBBs sich klüger zu machen. Aber es gibt relativ etablierte Räume, aber es gibt nicht innovativere, also jedenfalls nicht im breiteren Sinn. Und das fände ich schon interessant, wie man solche Rituale finden kann, ohne genau zu wissen, wie sie aussehen.
Also ich glaube, dass säkulare Räume enorm wichtig sind für alle die, die das, was sie suchen, vielleicht nicht in kirchlichen Räumen finden. Anne Applebaum hat neulich in irgendeiner Dankesrede, ich weiß gar nicht mehr für welchen Preis, hat sie nochmal Tocqueville sehr gründlich gelesen, der ja herausfinden wollte, weshalb die amerikanische Demokratie so gut funktioniert hat, und hat da eben auch nochmal nachgelesen, dass der gesagt hat, es gibt so unglaublich viele kleine gemeinsame, also Clubs oder Vereinigungen oder irgend sowas. Das heißt, die Leute bringen sich ein. Und in Clubs und Vereinigungen, oder ich nenne das immer kleine Kreise, also kleine Kreise bilden, wo man wirklich Dinge beredet, wo man ein Vertrauen herstellt, was ich enorm wichtig finde. Weil auch das geht ja in dieser doch sehr individualisierten Gesellschaft zum Teil verloren. Und wo man wieder lernt, eine gewisse Gemeinsamkeit zu finden, um auch damit dann die Demokratie wieder zu beleben.
Also es gibt, wie Max Weber, der schon mehrmals vorkam, gesagt hat, es gibt eben Menschen, die religiös-musikalisch sind und andere, die nicht so musikalisch sind. Und dementsprechend muss man sicherlich auch säkulare Räume finden und schaffen und erhalten, soweit das geht. Und würde aber jetzt in dem Zusammenhang einfach nur darauf hinweisen, also weil Sie es jetzt angesprochen haben, also weil da ja auch die Frage mitschwingt, braucht man da eigentlich sowas wie eine religiöse Erneuerung oder sowas, eben um diese religiösen Räume wieder zu schaffen oder wieder zu stärken. Es gibt ja durchaus politische Kräfte, die daran arbeiten. Also in den USA gibt es eine Strömung, die sich Postliberalismus nennt. Ein sehr bekannter katholischer Philosoph, Politikwissenschaftler, Politiktheoretiker Patrick Deneen schreibt in seinen Büchern ausführlich darüber mit Bezug auf Tocqueville, dass es eben darum geht, dass man diese Räume wieder schafft, eben auch gerade die kirchlichen Räume. Der sagt dann natürlich auch zivilgesellschaftliche Organisationen. Aber das hat so was Kommunitaristisches, aber mit einem sehr starken katholischen Einschlag.
Ich glaube nicht, dass wir die Rituale nur in den kirchlichen Organisationen suchen müssen. Ich denke, man muss ja einzelne Beispiele nehmen. Den Jakobsweg. Der wird davon viel, erstmal wird das eigentlich nicht kirchlich organisiert, höchstens am Zielort wieder ein bisschen, die Gottesdienste und solche Dinge. Aber unterwegs sind da alle möglichen Leute, bis der Habe Kerkeling. Ich bin dann mal weg, den Titel fand ich fürchterlich, aber dann habe ich das Buch gelesen und ihn auch selber im Hörbuch gehört. Das ist wunderbar, wie er das beschreibt, welche Erfahrung er da macht. Auch wenn wir dann die kirchliche Seite nicht ganz unterschlagen sollen, dass Weihnachten mit der Mitternachtsmesse ist für viele immer noch was Wichtiges und die Taufe wird auch noch von vielen gefeiert. Es kann aber auch so sein wie in Japan, die können ja, was wir eigentlich nicht können, wir können nicht katholisch und protestantisch sein, aber die Japaner können sowohl Shintoisten sein, das ist eine Naturreligion, als auch dann Buddhisten, wissen wir, wie das spaziert ist, und außerdem können sie noch zusätzlich Christen sein. Und dann teilen sie das bisschen, die schönen Feiern überlassen sie dem Shintoismus, die Dinge wie Beerdigung, das machen dann die Buddhisten. Und auch das sollten wir vielleicht lernen, das ist auch eine Art von Verzicht. Der Verzicht darauf, von den Dingen, von denen wir zutiefst überzeugt sind und für die wir so gute Gründe haben, trotzdem zu sagen, das wollen wir keinem anderen aufdrängen, das wollen wir schon gar nicht erzwingen. Und wir sind sogar bereit, Mentalitäten und Lebensweisen, die wir innerlich irgendwie sogar belächeln, trotzdem eben nicht zu ridikulisieren und anzuerkennen.
Und das war das Forum im RBB 24 Inforadio, das Berliner Religionsgespräch in Zusammenarbeit mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, dem Verlag der Weltreligionen im Surkamp Verlag und der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum. Mit dabei Ottfried Höffe, emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Tübingen, Thomas Biebricher, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Frankfurt am Main, der Publizist und Journalist Georg Dietz und die Schriftstellerin und Publizistin Gabriele von Arnim. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.